Ja, einen wunderschönen guten Tag. Es müsste jetzt eigentlich gleich ein kleines Bild erscheinen. Woher fange ich da? Also, wir sehen hier ein wunderschönes Kirchenfenster. Es ist im Kölner Dom zu finden. Es ist das sogenannte jüngere Bibelfenster. Das zweibahnige Bibelfenster in der Stephanuskapelle des Kölner Doms führt den Betrachter in einer Folge aufeinander abgestimmter Bildpaare die heilsgeschichtliche Verknüpfung des Alten und des Neuen Testaments vor Augen. Die Bildmedaillons der rechten neutestamentlichen Bahn zeigen die Heilsgeschichte von der Verkündigung an Maria bis zum Pfingstgeschehen. Die Medaillons sind von einem Rankengeflecht umgeben, in dem Köpfe von Propheten und königlichen Ahnen Christi stehen. Den christologischen Szenen stehen in der linken Bahn ausgewählte Ereignisse des Alten Testaments, sogenannte typologische Bilder, gegenüber. Das jüngere Bibelfenster gehört nicht von alters her in den Dom. Es wurde um 1280 für den neuen Chor der Kölner Dominikanerkirche gestiftet. Die Stifter waren der berühmte mittelalterliche Theologe Albertus Magnus und der Kölner Erzbischof Siegfried von Westerburg. 1804 wurde die Dominikanerkirche im Zuge der Säkularisierung abgerissen. Einige ihrer Glasmalereien gelangten 1823 in den Dom, darunter das Bibelfenster. Es wurde aber erst 1892 in der Stephanuskapelle eingesetzt. Nicht alle mittelalterlichen Bildfelder waren erhalten, deshalb wurden damals einige Medaillons in der Kölner Glaswerkstatt Schneiders und Schmolz neu geschaffen. Typos, griechisch, bedeutet Urbild, Abbild. Die typologische Bibelauslegung, die schon bei Paulus zu finden ist, setzt die heilsgeschichtliche Einheit beider Testamente voraus. Das Neue Testament wird als Erfüllung dessen gedeutet, was im Alten Testament bereits angekündigt ist. So werden Personen oder Ereignisse des Alten Bundes, Typen, Präfigurationen auf Christus und das Erlösungsgeschehen des Neuen Bundes, Antitypen, bezogen und als von Gott gesetzte Zeichen für die kommende Heilsereignisse gedeutet. Das ist keineswegs zwingend, man muss das nicht so machen. Die Auslegung des Alten Testaments auf das Neue hin ist bereits ein Akt aus dem christlichen Glauben heraus. In der jüdischen Theologie wird das selbstverständlich nicht nachvollzogen. Ich darf jetzt um das zweite Bild bitten. Hier sehen wir einen Ausschnitt aus dem jüngeren Bibelfenster. Christus hängt am Kreuz, den Kopf geneigt, die Augen geschlossen. Unter dem Kreuz stehen die trauernde Gottesmutter und der Jünger Johannes. Das alttestamentliche Gegenbild zeigt die Aufrichtung der ehernen Schlange. Gott bestraft die Untreue des Volkes Israel, indem er feurige Schlangen schickt. Mose bittet für sein Volk. Gott lässt ihn eine eherne Schlange errichten, deren Anblick die tödlichen Schlangenbisse heilt. Deshalb gilt die eherne Schlange als Zeichen des Heils und der Rettung und wurde ein typologisches Vorbild für den gekreuzigten Christus. Wir lesen nun den Bibeltext, der für den heutigen Sonntag Reminiscere als Predigttext vorgeschlagen ist. Er steht im 4. Buch Mose, Kapitel 4, Verse 4 bis 9. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Amen. Zwischenfrage: Was heißt ehern? Man liest das immer so, man hat so Schlagwörter, aber man weiß im Grunde gar nicht so richtig, was das soll. Erzen, genau. Also aus Erz bestehend Erzen und als Bild unbeugsam fest, ein eherner Grundsatz, ein eherner Wille, das kann man auch sagen. Ich komme darauf noch zurück. Die Erzählung von Mose und der ehernen Schlange mutet zunächst sonderbar an. Erst schickt Gott zur Strafe die lebenden Schlangen, dann schickt Gott zur Rettung die eherne Schlange. Warum solche Umwege, fragt man sich. Wenn Gott am Ende die Menschen überleben lässt, hätte er die Schlangen doch gar nicht erst zu schicken brauchen. Außerdem, dieses Bild vom Gott, der die murrenden Menschen gleich mit dem Tod bestraft, mutet uns heutige ziemlich archaisch an. Wir sind den barmherzigen Gott der Liebe gewohnt, den Jesus verkündigt hat. Was soll uns da der strafende Gott, der zur Rettung der Menschen einer Schlange an einen Stock bedarf? Um die anstößigen Elemente unserer Erzählung zu verstehen, betreiben wir zunächst einmal etwas Religionsgeschichte, bevor wir dann in weiteren Schritten überlegen, was der Predigttext uns heute bedeuten kann. Die Wissenschaft hat durch Textforschung und archäologische Forschung die Entwicklung des Gottesbildes im Alten Testament nachvollziehen können. Danach war es wohl so, dass bis ins 6. Jahrhundert vor Christus in Israel Polytheismus herrschte. Vielgötterei war der Normalfall. Erst allmählich, ab dem 9. Jahrhundert vor Christus, gab es bei einzelnen Gruppen Tendenzen zunächst zur Monolatrie. Was ist das? Das heißt, es gibt mehrere Götter, aber einer ist der wichtigste und allein anbetungswürdige. Monotheismus in dem Sinne, dass es für alle und die ganze Welt nur einen Gott gibt, entstand im Kontext Israels vermutlich erst ab der Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus. Vor dieser Zeit war eine Vielheit der Götter allgemein, und zwar auch im Tempel Jerusalems. Wir finden da auch Ankläger an der Bibel zu. Denken wir an Rebekka, die bei der Flucht vor ihrem Vater den Hausgott unter ihrem Hintern versteckte. Oder denken wir an die Landnahme, in der viele Götterbilder und Tempel abgerissen wurden. Denken wir an Salomon, der später dann doch von Gott abfiel und andere Götter anbetete. Jedenfalls stand im Tempel unter anderem ein Standbild einer ehernen Schlange, das dann König Hiskia während seiner Regierungszeit am Ende des 8. Jahrhunderts entfernen und zerstören ließ. Dieses Standbild der ehernen Schlange wurde auf Mose und die Wüstenzeit zurückgeführt, auf unsere Episode mit dem Schlangenangriff auf die murrenden Wüstenwanderer. Neben der ehernen Schlange waren auch andere Götterfiguren im Tempel normal. Es gab Cheruben und Seraphen. Sie werden heute als Teil des Engelsheeres Gottes verstanden, waren ursprünglich aber wohl niedere Gottheiten, die die Hauptgottheit beschützten. Rings im Land gab es außerdem steinerne und hölzerne Götterstandbilder, die für männliche und weibliche Gottheiten standen. Sodann wird im 2. Könige 18, Vers 4 erzählt, er, Hiskia, entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten ihr die Israeliten geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Was will uns dann unser Predigttext ausgehend von der stark negativen Deutung durch Hiskia sagen? Vielleicht erklärt die Geschichte aus dem 4. Buch Mose das Vorhandensein eines Kultgegenstands durch eine Ursprungserzählung. Man hat die eherne Schlange, man weiß, dass sie bei Krankheiten und Schlangenbissen angerufen wird. Um ihre Heilkraft zu begründen, bedarf es einer Erzählung aus der Urzeit und dazu diente unsere Schlangengeschichte aus der Wüste. Schlangenkulte gab es im Mittelmeerraum damals öfter. Der Äskulap-Kult in Griechenland ist eine direkte Parallele. Äskulap ist der griechische Gott der Heilkunde in Schlangenform. Das Material der Schlange ist ebenfalls bemerkenswert. Sie ist aus Eisen und symbolisiert damit den Übergang von der Bronze zur Eisenzeit. Jene Völker, die Eisen gewinnen und schmieden konnten, waren im Mittelmeerraum die führenden Mächte geworden. Eisenwaffen waren Bronzewaffen dramatisch überlegen. Eisen war damals wertvoller als Gold. Wer eine eherne Schlange präsentieren konnte, zeigte zugleich seine Fähigkeit, das neue Material Eisen zu beherrschen und erfolgreich Krieg zu führen. Hiskia lässt also im Zuge einer großen Verwaltungs- und Kultreform auch die eherne Schlange im Tempel zerstören. Die Geschichte der ehernen Schlange hätte mit ihrer physischen Vernichtung durch Hiskia zu Ende sein können. Die Geschichte im 4. Buch Mose nicht mehr als eine religionsgeschichtliche Fußnote. Aber die Schlange erlebte als symbolische Figur und als erzählte Erinnerung ein zweites Leben. Das liegt am Evangelisten Johannes, davon haben wir schon gehört. Er berichtet Folgendes. Es ist Nacht in Jerusalem. Nikodemus, ein jüdischer Religionsgelehrter, kommt heimlich im Schutz der Dunkelheit zu Jesus, um dessen Geheimnisse zu erkunden. Jesus erklärt Nikodemus, der Mensch müsse von Neuem aus dem Geist Gottes geboren werden. Nikodemus hat Mühe, die verschlüsselte Redeweise zu verstehen. Da erklärt ihm Jesus, ich lese jetzt Johannes 4, 14 bis 17 noch einmal, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Der Evangelist Johannes spielt mit dem Material der Überlieferung. So wie die Schlange als Symbol der Heilung am Stab erhöht wurde, so wird Christus am Kreuz erhöht werden. Der am Kreuz Erhöhte ist zugleich der zu Gott Erhöhte. Wer an ihn glaubt, der hat das ewige, unverlierbare Leben. So ist der Gedankengang Jesu, wie ihn der Evangelist schildert. So ganz unmittelbar und direkt mag das einem Einzelnen von uns vielleicht nicht einleuchten. Aber was fremd ist, muss nicht fremd bleiben. Machen wir es uns vertraut. Zunächst ist erstens festzuhalten, es geht um Rettung. Gott will die Welt und die Menschen vor Zerstörung retten. Gott liebt die Welt und die Menschen und schickt zur Rettung seinen Sohn aus den himmlischen in die irdischen Sphären. Das ist die Geschichte hinter dem Weihnachtsfest. Gott lässt seinen Sohn als Kind unter Menschenkindern geboren werden. Denn wer die Menschen will, retten will, muss menschlich zu ihnen kommen. Es rettet uns kein höheres Wesen, formuliert es die Internationale recht frech. Aber so hat es ganz genau genommen auch die Urchristenheit gesehen. Denn nur der Mensch gewordene Gott kann Rettung bringen. Wie menschliches Leben gelingen kann, das lehrt uns hier ein Mensch. Und das lernen wir Christen am Beispiel Jesu Christi. Gelingendes Leben zu lehren, ist die Mission Jesu. Er bringt die Rettung. Das Christentum holt die Religion gleichsam auf die Erde zurück. Bewährung im Glauben entsteht im Blick auf Jesus und im Nachahmen seiner Zuwendung zu den Menschen. Nicht durch religiöse Riten, nicht durch metaphysische Dogmen oder übernatürliche Gesetze. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wer zu Jesus aufblickt, macht seinen Rücken gerade. Fürchtet euch nicht, Gott will die Rettung. Verbindet euch mit ihm und seinem Gesandten. Als zweites ist festzuhalten, die Rettung erfolgt durch den Tod hindurch. Die Schlange des Mose steht für den Tod und für die Rettung zugleich. Sie ist ein komplexes Symbol, das macht ihre Kraft aus. Die Schlange zeigt die beiden Urkräfte der Religiosität, das Erschreckende und das Errettende, das Tremendum und das Faszinosum, den Tod und das Leben. Gerade weil es den Widerspruch, das Paradox abbildet, ist die Schlange ein so dauerhaftes Symbol geblieben. Denn das Leben ist widersprüchlich, es ist nicht immer nur gut oder immer nur schlecht. Das Leben enthält beides und die Schlange hält zerstörerische und rettende Erfahrungen symbolisch präsent. Sie stiftet ein Gedächtnis für Niederlage und Sieg, für Unglück und Glück, für Gefahr und für Rettung. Genauso verhält es sich auch mit dem Kreuz Christi. Es zeigt Tod und Leben, Tremendum und Faszinosum, Verderben und Rettung, Fluch und Segen. Gerade so verspricht das Kreuz nicht zu viel und nicht zu wenig. Darum geht es schließlich als drittes. Ewiges Leben ist Leben, das dem Tod standhält. Das ist die Antwort des Christentums auf das Todesproblem. Der Tod schließt sinnvolles, erfülltes Leben nicht aus. Der Tod ist nicht als Vernichtung zu verstehen. Er ist vielmehr Vollendung für jene, die das ewige Leben haben. Folgt man dem Johannesevangelium, ist ewiges Leben dabei nicht als Verlängerung des irdischen Lebens im Jenseits zu verstehen. Das ewige Leben ist vielmehr unzerstörbares Leben, weil es ein Leben in Übereinstimmung mit Gott ist. Mit jenem Gott, der sich in Jesus als Liebe und Wille zur Rettung offenbart und der uns auch über den Tod hinaus leben lässt. Wie das ewige Leben sich am Ende darstellt, können wir überhaupt nicht sagen. In der Bibel steht dazu eigentlich nichts. Nur so viel ist gewiss. Auf 99 Jungfrauen werden wir Männer wahrscheinlich nicht hoffen dürfen. Selbst der menschgewordene Gottessohn entgeht dem Todesschicksal nicht. Der Tod ist universal, es gibt kein Entkommen. Aber der Tod ist nicht das letzte Wort über unser Leben. Soweit unser Leben ein Leben in Liebe ist, ist es unzerstörbar und hat Anteil am göttlichen Leben. Das Kreuz Christi steht für beides, für das unentrinnbare Todesschicksal und für die Vollendung des Lebens in der Liebe, die von Gott kommt. Es lehrt uns, dass auch im Tod Leben verborgen sein kann und sich nach dem Tode entfalten kann. Zugegeben, der Weg von der ehernen Schlange in der Wüste über das Kreuz Christi bis zu unserem eigenen Leben ist weit. Für uns selbst haben die alten Geschichten aber in diesen Tagen eine sehr aktuelle Bedeutung. Wir waren und sind immer wieder mit Trauerfällen konfrontiert. Der Tod begegnet uns vielfach auch in den Nachrichten von den Kriegen in der Ukraine, in Russland sowie in Israel. Was bleibt, wenn ein Mensch stirbt? Was ist an diesem Leben sinnvoll gewesen? Was hat Dauer? Diese Fragen beschäftigen uns. Sie beschäftigen vermutlich jeden, der den Tod so unmittelbar erfährt. Wie kann man sinnvoll leben angesichts des alle treffenden Todesschicksals? Wie kann man leben mit der Endlichkeit des Lebens, mit dem Leid, das nur allzu oft dem Ableben vorangeht und mit den ungelösten Fragen, dem Unvollkommenen, dem Scheitern, Kennzeichen eines jeden menschlichen Lebens, auch und gerade der Verstorbenen? Der Predigttext im Lichte des Kreuzes Christi gibt uns aber eine Chance. Es gibt das Angebot der Geborgenheit in Gott. Geben wir unserem Leben Anteil an Gottes Leben, Anteil an Gottes Liebe. Sehen wir mit geradem Rücken zum Kreuz auf, so wie die überlebenden Juden in unserem Predigttext zur ehernen Schlange. Darin liegt die Verheißung, bereits jetzt vom Tode ins Leben vorzudringen, unserem Leben Ewigkeitsperspektive zu geben. So glauben wir es. Symbolisiert wird dieser Glaube im Kreuz Christi. Es ist wie das Symbol der Schlange ein komplexes, ein paradoxes Symbol. Gott steht am Beginn von allem, das wissen wir. Die Zukunft kennen wir nicht. Was wir aber wissen, sie geht auf Gott zu und bedeutet ein in ihm Ruhen. Das hat der Dichter Jochen Klepper, der von 1903 bis 1942 lebte, in mehreren Gedichten und Liedern durchbuchstabiert. Im Weihnachtslied von Jochen Klepper heißt es: Sieh nicht an, was du selber bist in deiner Schuld und Schwäche. Sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche. Das führt dann zu der Verheißung, die sich in dem Geburtstagslied, einem weiteren Gedicht Jochen Kleppers, findet. Aus seinem Glanz und Lichte tritt er in deine Nacht und alles wird zunichte, was dir so bange macht. In einem weiteren Lied verbindet Jochen Klepper das Bild des Aufblickens zu Gott mit dem Gebet. Der Tag ist seiner Höhe nah, nun blick zum Höchsten auf, der schützend auf dich niedersah an jedes Tages Lauf. Wie laut dich auch der Tag umgibt, jetzt halte lauschend still, weil er, der dich beschenkt und liebt, die Gabe segnen will. Christi Kreuz enthält den Schmerz und die Auflehnung gegen den Tod genauso wie die Überwindung des Todes und den Triumph des Lebens. Auch im Tod kann Leben verborgen sein, das lehren uns Christi Kreuz und die im Neuen Testament verkündigte Auferstehung. Gott schenke uns solchen Glauben. Amen.